Wir wollen heute noch einmal über Gebet. Wir haben uns vor 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen angesehen, wie wichtig Gebet war im Leben vom Herrn Jesus selbst und auch im Leben von den Aposteln und der frühen Gemeinde. Dann haben wir uns letzte Woche haben wir angeschaut, wie wir beten sollen. Was Gott uns sagt, wie wir beten können. Und heute wollen wir uns kurz anschauen, Hindernisse, wenn wir beten. Oder was unser Gebet hindern kann. Und wie gesagt, es wird kürzer werden und wir wollen uns dann auch wieder Zeit für Gebet nehmen. Wir sehen, wie Gott wirklich reagiert auf unsere Gebete und das ist wunderbar. Aber Hindernisse, wenn wir beten. Oder wir haben letztes Mal gesagt, das Gebet eigentlich, wir können das so definieren, einfach reden mit Gott und hören auf Gott oder Gemeinschaft mit Gott. Insofern können wir das auch nennen Hindernisse in unserer Gemeinschaft mit Gott. Dinge, die unsere Gemeinschaft mit Gott stören. Dinge, die unsere Gebete stören. Wenn ich mir das überlegt habe, dass die Nummer eins ist Ablenkung. Ich habe mir überlegt, was hält mich vor allem vom Gebet zurück? Nummer eins ist Ablenkung. Wir sind so beschäftigt und wir vergessen, dass Gott da ist und wir leben manchmal so, als wäre Gott gar nicht da. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist mal das erste Problem, dass wir gar nicht beten, weil wir so abgelenkt sind. Und besonders Fürbitte, wenn wir für andere bitten, das ist gegen unser Fleisch. Das ist was Selbstloses und ich meine, wir alle wissen, was das ist, Arbeit. Ich meine, es fällt uns oft schwer. Mir fällt es oft schwer, weil ich nicht sofort ein sichtbares Resultat sehe. Und manchmal können wir uns sogar schuldig fühlen. Kommt uns vor, als hätten wir nichts gemacht, wenn wir gebetet haben. Schauen zurück am Tag, oh, ich habe nichts fertig gebracht. Und ich zumindest habe so die Tendenz, lieber zu arbeiten. Ich sehe gern sichtbare Ergebnisse, wo ich sagen kann, hey, der Tag hat sich ausgezahlt, habe ich viel fertig gebracht. Und so Gebet fällt uns halt immer leicht. Wir müssen uns auch erinnern, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und Satan weiß, dass das Gebet ihm Niederlagen zufügt. Wir singen dieses eine Lied, wir wollen to see Jesus lifted high, oder wir wollen ihn oder dich hoch erhoben sehen als Banner des Siegs in unserem Land, damit jeder sie erkennt und weiß, du bist der Weg zum Vater. Und dann geht es weiter, wir nehmen ein das gute Land und das Gebet ist unsere Waffe. Das stimmt, das Gebet ist Teil unserer geistlichen Waffenrüstung im Epheserbrief im Kapitel 6. Das Gebet ist unsere Waffe. Epheserbrief Kapitel 6, Verse, ich glaube ab Vers 11 oder 12. Und irgendwo unten Vers 18, 19 so rum, muss von Gebet die Rede sein. Gebet ist unsere Waffe. Stellt euch vor einen Straßenkampf und du fängst an, irgendjemand überfällt dich und ihr haut aufeinander ein und kämpft miteinander. Und plötzlich zückt die andere Person ein Messer, eine Waffe. Und wird sich der ganze Kampf wird sich um dieses Messer drehen. Und du wirst die Hand packen und versuchen, dieses Messer unter deine Gewalt zu bekommen oder zumindest dem anderen wegzunehmen, den anderen aus der Hand zu schlagen. Weil die Waffe, die bestimmt den Ausgang des Kampfes. Und genauso ist es in dem geistigen Kampf. Satan weiß, dass es eine Waffe ist in unserer Hand. Und was Satan tun will, er will uns die Waffe aus der Hand nehmen. Er will uns ablenken davon, dass wir beten. Und ihr habt das sicher schon bemerkt. Wenn wir uns wirklich Gebetszeit nehmen wollen, plötzlich fangen die Gedanken an, herumzuschwirren. Und dir fallen die ganzen Dinge ein, die du noch erledigen musst. Und es ist so schwierig, oft ruhig zu werden. Oder das Telefon klingelt. Oder sonstige Dinge, wir werden abgelenkt. Und viel davon ist eine geistliche Sache. Der Feind will nicht, dass wir beten. Mir geht es oft so, ich will beten und plötzlich werde ich müde. Kennt ihr das? Ich bete Spätestens oft im Halbschlaf. Und ich glaube, da ist ein, nicht nur, aber auch ein geistlicher Aspekt dabei. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2 sagt uns: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also haltet fest, haltet die Waffe fest. Festhalten, das spricht von Beständigkeit, dass wir uns nicht abbringen lassen davon, nicht ablenken lassen. Es ist nun einmal so, wir werden nie Zeit finden, um zu beten. Wie mit vielen geistlichen Dingen. Wir werden die Zeit nicht finden, wir müssen Zeit machen. Wir müssen uns bewusst unsere Zeiten mit dem Herrn einplanen, unsere stillen Zeiten. Morgens oder von mir aus abends oder wann immer es passt, aber wann immer es gut ist. Aber wir müssen es einplanen, sonst werden wir es wahrscheinlich nicht tun. Mir geht es zumindest so. Und wir müssen es zu unserem Lebensstil machen. Es muss zu unserer Gewohnheit werden, dass wir in jeder Situation beten. Oder wenn wir mit jemand anderem zusammen sind, einfach sagen: Hey, lass uns doch beten. Ist ein Problem, lass uns beten. Ich habe Zeit, ich sitze im Bus und weiß nicht, was ich machen soll. Hey, ich rede mit meinem Vater im Himmel. 1. Thessalonicher 5, 17, da heißt es: Betet unablässig. Es soll zur Gewohnheit werden. Einfach so bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Ständig mit ihm reden, im Gespräch sein mit ihm. Ständig auf ihm hören. Und wenn es noch nicht natürlich für uns ist, dann müssen wir uns das angewöhnen. Wir müssen uns vielleicht daran erinnern. Vielleicht irgend so eine Haftnotiz an den Computer hängen. Und selbst daran erinnern, zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen. Und wenn wir uns so eine stille Zeit nehmen, so eine besondere Gebetszeit, dann denke ich, gibt es ein paar Tipps, die ganz hilfreich sind. Das erste ist, dass man einen Platz sucht, wo man ungestört ist, wo diese Ablenkungen nicht so da sind, einen stillen Ort. Mir fällt es schwer, an meinem Schreibtisch zu beten, weil ich die ganze Arbeit sehe, die ich noch erledigen will. Und ich habe gemerkt, für mich persönlich ist es gut, spazieren zu gehen. Da kann ich gut mit dem Herrn reden. Das hat zwei Vorteile. Erstens mal wäre ich nicht so abgelenkt von dieser Arbeit, die ich sehe. Und zweitens kann ich nicht einschlafen dabei. Es sind zwei Fliegen auf einem Schlag. Ich gehe gerne rauf im Stadtpark oder sonst wo und gehe herum und rede einfach mit Jesus. Anderes, was oft hilfreich ist, ist laut zu beten. Zumindest wir Männer, wir haben so ein Single-Tasking-Gehirn. Wir schaffen sowieso nicht mehr als eine Sache auf einmal zu tun. Und es hilft mir, wenn ich laut bete, gerade wenn diese Ablenkungen da sind und diese Gedanken rumschwirren, wenn ich laut bete, dann kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Das hilft mir, da den Fokus zu bewahren, da kann ich an nichts anderes denken. Ich meine, es sind so persönliche Dinge. Anderen fällt es vielleicht einfacher, vielleicht Gebete niederzuschreiben oder aufzuschreiben. Auch das ist gut. Aber ich möchte uns auf jeden Fall alle ermutigen, dass wir Gebetszeiten einplanen in unseren Tagen. Gerade auch wenn viel zu tun ist. Zweite Sache, dieses Gebet, die unsere Beziehung zum Herrn stört, ist Sünde. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Da heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und wir sind unter dem neuen Bund. Und Gott sei Dank hört Gott das Gebet von Sündern, sonst könnte niemand gerettet werden. Und Sünde trennt uns nicht mehr ewig von Gott, wenn wir in Jesus sind. Aber trotzdem, wenn wir bewusst in Sünde leben, bewusst in Rebellion gegen Gott leben, dann verlieren wir diese Nähe zu Gott in unserem Herzen. Dann sind wir nicht mehr sensibel für ihn, können ihn nicht mehr hören und die Kommunikation ist irgendwie unterbrochen. Wir werden trocken in unserem Herzen. Und das ist nicht, weil Gott uns strafen will oder irgendwas, sondern vielmehr will uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückbringen. Und der Heilige Geist ist immer treu, uns aufzuzeigen, wenn was zwischen uns und Gott steht, wenn wir um darum bitten. Und ich würde sagen, die allermeiste Zeit ist es uns sehr gut bewusst, wenn etwas zwischen uns und Gott steht. Aber wir dürfen auch beten, so wie der David im Psalm 139, die Verse 23 und 24. Da betet er: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Leben. Ewigen Weg. Und dann, wenn Gott uns Dinge aufzeigt, können wir die bekennen und Buße tun. Und wir wissen ja, 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann ist diese Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt. Dann dürfen wir wieder voll Zuversicht zu ihm kommen. Ist auch eine Sache, der Feind, wenn wir missgebaut haben, auch wenn wir es bekannt haben und bereinigt haben mit dem Herrn, der Satan wird versuchen, uns zu verdammen und uns durch Verdammnis davon zurückzuhalten, dass wir zu Gott kommen. Wir haben uns unlängst eine Kassette angehört über geistlichen Kampf, und das war von der Missionarskonferenz, und das war eigentlich so eine Frauensession, und da hat eine Frau von dem Pastor in England hat über geistlichen Kampf gelehrt, und sie hat so eine Begebenheit geschildert, wo sie einkaufen gehen wollte, und da war irgend so ein alter Knacki, an dem sie eigentlich nichts gefunden haben, und plötzlich hört sie diese Stimmen: Ja, küss ihn. Obwohl das eigentlich niemand wäre, der irgendwie attraktiv wäre für sie. Und natürlich sagt sie: Hey, das ist lächerlich, und sagt: Hey, ich kann jetzt nicht mit dem reden, und geht raus und sitzt im Auto. Und dann kommen die Gedanken: Hey, du bist die furchtbarste Pastoren-Ehefrau, die es gibt. Schau mal an, wie pervers du bist in deinen Gedanken und so weiter und so fort. Und sie hat begonnen, dann diesen Dingen zuzuhören und sich so: Ah, ich bin so schlecht und so weiter. Und dann spricht der Herr zu ihr und sagt: Woher kam dieser Gedanke? Kam das von dir? Ich meine, wärst du natürlich angezogen von diesem Mann? Und sie hat gesagt: Nein. Das war eine Sache, die der Feind in ihre Gedanken gesetzt hat. Und dann sie hat widerstanden, und dann fängt der Feind an, sie zu verdammen für den Gedanken, den er in ihren Kopf gesetzt hat. Verdammnis, er will uns von Gott fernhalten durch Verdammnis. Er will uns immer ablenken. Ich habe hier einige konkrete Sünden in der Bibel gefunden, die unser Gebet hindern. Das erste ist Selbstsucht. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 3. Ich weiß nicht, ob das Kapitel 4 ist. Ich glaube, das ist Kapitel 2. Gucken wir mal nach. Jakobus. Das ist Kapitel 4, Vers, genau, stimmt. Kapitel 4, Vers 3. Doch, ich wusste, es war auf der rechten Seite in meiner Bibel. Eine Seite weiter. Kapitel 4, Vers 3, da heißt es: Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Selbstsüchtiges Gebet. Wir sollen gemäß seinem Namen bitten, haben wir letztes Mal gelernt, das heißt auch seiner Natur gemäß, seinem Charakter gemäß, seinem Willen gemäß. Und wir wissen, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann bekommen wir das, worum wir bitten. Und die richtige Motivation für Gebet ist, dass Gott verherrlicht wird dadurch, wenn er unser Gebet erhört. Also Johannes 14,3 war diese Stelle: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ich habe letztes Mal davon erzählt, von dem George Müller, der dieses Waisenhaus in England, in Bristol, geleitet hat. Mit 2000 Waisen und nebenbei noch eine Missionsgesellschaft. Und er war Pastor einer Gemeinde, und seine Familie und seine Mitarbeiter, alles hat er alles versorgt, nur durch Gebet. Sie haben nur gebetet, sie haben niemanden um Geld gebeten oder um Spenden, sondern sie haben nur gebetet, vor allem er. Hat nur gebetet, hatte auch kein fixes Einkommen, und der Herr hat sich versorgt. Ich glaube, 50.000 spezifisch erhörte Gebete, hat er gesagt, hat er am Ende seines Lebens. Er hat immer mitgeschrieben, Gebetsanliegen und wann es erhört wurde. Und er wurde gefragt, warum hat er diese Arbeit begonnen, diese Arbeit mit den Waisen. Und seine Antwort war, das erste und wichtigste Ziel dieser Institution war und ist, dass Gott verherrlicht wird durch die Tatsache, dass all die Waisen unter meiner Obhut mit allem versorgt werden, was sie brauchen, nur durch Gebet und Glauben, ohne dass irgendjemand von mir oder meinen Mitarbeitern gebeten wird. Von mir oder meinen Mitarbeitern gebeten wird. Sodass dadurch sichtbar wird, dass Gott noch immer treu ist und Gebet hört. Das war seine Motivation. Seine Motivation war nicht zuerst die Waisen, obwohl er auch für die ein Herz hatte. Seine Motivation war nicht, dass er ein Mann des Glaubens ist und die Leute ihn bewundern. Obwohl er das war. Seine Motivation war, Gott zu ehren und dass die Menschen sehen können, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Gott lebt und dass Gott Gebete hört. Und dieser Mann konnte Zeugnis geben, dass Gott tausende seiner Gebete konkret erhört hat, weil er nicht selbstsüchtig gebetet hat, sondern um Gott zu ehren. Das ist die richtige Motivation, dass Gott verherrlicht wird, wenn er unser Gebet erhört. Der R.A. Torrey in seinem Buch über Gebet nennt folgendes Beispiel. Er schreibt, zum Beispiel eine Frau, die für die Bekehrung ihres Mannes betet, weil es so viel besser für sie wäre, wenn er sie verstehen würde, wenn er auch Christ wäre. Selbstsüchtige Motivation. Und er sagt, warum sollte sie für die Bekehrung ihres Mannes beten und sich die wünschen, na, zuallererst, dass Gott verherrlicht wird? Oder er nennt das Beispiel von Gemeinden, die um Erweckung bitten, damit mehr Menschen in ihre Gemeinde kommen. Oder Menschen, die um den Heiligen Geist bitten, damit es ihnen besser geht, damit sie sich gut fühlen. Und die Motivation sollte sein, dass wir zugerüstet sind zum Dienst, sodass wir Gott verherrlichen können. In unserem Dienst und durch unser Leben. Also wir können sogar um gute Dinge bitten, aber mit der falschen Motivation, aus selbstsüchtigen Motiven. Und das kann unsere Gebete hindern. Zweitens, Götzen in unserem Leben. Hesekiel, Kapitel 14, Vers 3. Da sagt der Herr, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Das ist ein Götze. Ein Götze ist das, was immer Gottes Platz in meinem Leben einnimmt, was immer mir wichtiger wird als Gott. Wenn Gott nicht die Nummer eins in unserem Leben ist, wenn es etwas anderes gibt in unserem Leben, das wichtiger ist, das uns wichtiger ist als Gott, dann stört es ganz offensichtlich unsere Beziehung zu Gott. Ich meine, das ist offensichtlich. Und stört damit auch unser Gebet. Dritte Sünde ist Unversöhnlichkeit. Markus 11, Vers 25. Da sagt der Herr, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen vergebe. Also wenn wir nicht vergeben wollen, wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen gegen jemand anderen rumtragen, ist auch das Sünde. Und das belastet unsere Beziehung zum Herrn und hindert unsere Gebete. Deswegen ist Vergebung so wichtig in unserem Leben. Das ist keine Option. Das ist ein Gebot vom Herrn, dass wir einander vergeben. Und wir wissen, seine Motivation ist, er will uns segnen. Er weiß, dass uns Bitterkeit, Unversöhnlichkeit verletzt und eben auch hier in unserer Beziehung mit ihm hindert. Fünftens, das hängt oft damit zusammen, Petrus erwähnt das im Zusammenhang mit der Ehebeziehung. Die ist Gott ganz besonders wichtig. Ich denke aus zwei Gründen. Erstens mal, Ehepartner, das ist der Mensch, der mir am nächsten steht. Und zweitens, die Bibel sagt uns, dass die Ehe ein Bild ist für Gottes Beziehung mit uns, mit seiner Gemeinde. Dass Gott etwas dadurch ausdrücken will in dieser Ehebeziehung. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7, sagt, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, euren Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Gott sagt es besonders den Männern, dass sie mit Einsicht, mit Rücksicht bei ihren Frauen leben. Männer sind oft unsensibel oder frustriert, vielleicht sogar verstimmt, weil sie ihre Frauen nicht verstehen können. Ich glaube, wir werden sie nie ganz verstehen können. Besonders an den Tagen, wo ihre Hormone verrückt spielen und sie emotional sind und oft ist die Einstellung, hey, das ist ihr Problem. Sie soll schauen, das ist ihr Problem, wenn sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Und Männer können da manchmal sehr unsensibel sein. Aber ihr Männer, wenn ihr sie verletzt, wenn sie ständig verletzt ist, weil ihr wie Elefanten im Porzellanladen in ihrem Leben rumtrampelt, dann wird es offensichtlich das gemeinsame Gebetsleben zerstören. Und es wird diese Gemeinschaft nicht da sein. Da wird Bitterkeit gegeneinander da sein und sie werden nicht mehr miteinander beten. Und es scheint, der Herr impliziert hier im ersten Petrusbrief, dass es auch unser persönliches Gebet zum Herrn stören kann. Ich denke auch, das würde implizieren, implizit, es gilt auch umgekehrt. Dasselbe für die Frauen. Wieder etwas, der Feind will nichts mehr zerstören als Ehebeziehungen. Gott hat zwei primäre Institutionen geschaffen, durch die er repräsentiert sein will. Das eine ist die Gemeinde und das zweite ist die Ehe. Wie gesagt, die ein Bild ist für die Beziehung von Gott zu seiner Gemeinde. Und die Ehe ist die Grundlage für eine funktionierende Familie, für eine funktionierende Gemeinde, für eine funktionierende Gesellschaft. Also diese zwei Institutionen, durch die Gott sich ausdrücken will, offenbaren will. Gemeinde und Ehe. Nun, Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Also stürzt sich der Feind auf die zweite Institution, ganz besonders die Ehebeziehung. Und strengt sich besonders an, Ehen zu zerstören. Und es ist nicht schwer, das zu beobachten, selbst unter Christen. Der Feind hasst glückliche Ehepaare. Und deswegen sagt uns Gott, wir müssen mit Einsicht und mit Rücksicht, mit gegenseitigem Respekt miteinander leben. Dass wir dem Feind keine offenen Türen bieten. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, den er verschlingen können. Also wir dürfen gerade in unseren engsten Beziehungen nicht naiv sein. Herr sagt uns im Epheserbrief, wir sollen denn die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen. Wichtig, sich zu versöhnen. Mit Bitterkeit mit sich rumzutragen. Sechste und schon mein letzter Punkt ist Unglauben. Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Folgenden Verse da. Sagt der Jakobus, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Das Wort wankelmütig heißt wörtlich ein Mann von geteilter Seele. Das ist ein Mensch, der ein geteiltes Herz hat, der naja, wahrscheinlich noch irgendeinen Götzen in seinem Leben hat und der Gott nicht mit ganzem Herzen nachfolgt. Und wie viele Gebete werden gesprochen von Menschen, die gar nicht wirklich bekehrt sind, die Gott gar nicht wirklich kennen? Gebet kann eine äußere Sache sein, eine religiöse Sache. Und ich glaube, das ist nur Lärm in Gottes Augen. Glaube ist mehr als ein intellektuelles Zustimmen zu einem Glaubensbekenntnis. Oder in die Kirche zu gehen zum Beispiel. Mehr als äußere Dinge. Es geht um ein wirkliches Vertrauen auf Gott und sein Werk für uns. Und wenn wir beten, sollte das was Ernsthaftes sein, im Vertrauen auf Gott geschehen, dass wir wirklich seinem Wort und seinen Verheißungen glauben. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Entschuldigung. Hebräer 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Also wir wollen uns auch heute wieder eine Gebetszeit nehmen. Zum Herrn kommen, lasst uns hinzutreten, sagt der Herr.